Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In guter Gesellschaft aus der Schader Stiftung, eurem Podcast mit spannenden Gästen, die aus dem Umfeld der Stiftung, aus der Tätigkeit und aus den einzelnen Veranstaltungen zu uns den Weg gefunden haben und mit denen wir weiter sprechen wollen. Wir sind heute hier zusammengekommen. Wir, das sind meine Kollegin Stella und ich. Hallo Stella.
Hi Dennis.
Mit Gesine Born, mit der Fotografin Gesine Born. Hallo Gesine, guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass du bei uns bist. Schön, dass wir jetzt ausführlich sprechen können über deine Arbeit und über deinen Werdegang und über das, was hier vielleicht in den nächsten Tagen und Monaten noch passiert in der Stiftung. Stella wird dich gleich vorstellen, ausführlich. Und ich würde sagen, wir nehmen uns eine gute Stunde Zeit dafür und freuen uns, dass du da bist.
Korrekt, das stimmt. Ich freue mich, dich vorstellen zu dürfen. Du hast einen wahnsinnig spannenden Lebenslauf. Du hast mal ein paar Semester Chemie studiert, da werden wir später auch nochmal kurz drauf eingehen. Aber vor allem auch Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie in Hamburg, in deiner Heimatstadt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du hast dich sehr intensiv mit Porträts beschäftigt, hast aber auch ein großes Faible eben für Visualisierung von Wissenschaft, und das wird auch eine große Rolle spielen gleich in unserem Gespräch. Du hast Fotografie studiert, was ich sehr spannend finde, weil Fotografiestudium einfach heutzutage, glaube ich, nicht mehr so oft vorkommt. Ich kenne viele Fotografinnen und Fotografen, die entweder Autodidaktinnen sind oder Kurse gemacht haben, aber ein richtiges Studium, das finde ich sehr spannend. Und du bezeichnest dich selbst gar nicht so oft als Fotografin, wahrscheinlich schon, aber auch hauptsächlich als Wissenschaftskommunikatorin. Und hast schon mit ganz vielen verschiedenen Partnerinnen und Partnern zusammengearbeitet aus dem Wissenschaftsbereich. Da kannst du wahrscheinlich gleich selbst auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Und dein Lebensmittelpunkt ist mittlerweile in Berlin, wo das Bilderinstitut ist, das du gegründet hast und das du bis heute leitest. Stimmt das?
Ja, alles korrekt.
Sehr gut. Ja, erzähl mal ruhig ein bisschen zu deiner kurz zu deinem Chemiestudium, weil mich das jetzt irgendwie direkt am Anfang interessiert und weil ich auch weiß, dass es wahrscheinlich später nicht mehr so eine riesengroße Rolle spielen wird. Erzähl ruhig mal ein bisschen dazu.
Naja, die Frage war nach dem Abitur, ob ich Kunst oder Chemie studiere. Und ich habe mich dann für Chemie entschieden, weil ich das System Chemie und die Denkweise, diese wissenschaftliche Denkweise total gemocht habe. Und hab dann allerdings nur 2 Semester studiert, weil dieses Studium eigentlich nur aus Laborarbeit besteht. Und das hat bei mir irgendwie nie so funktioniert. Also ich fand halt die Theorie wahnsinnig spannend und auch das Sprechen über Chemie, die Begeisterung für Wissenschaft, aber das praktische Arbeiten hat mir überhaupt nicht gefallen. Und deshalb hatte ich dann so ein bisschen Freiraum und habe dann Praktikum gemacht bei der ersten Webdesign-Firma, die es gab, und habe mich dann mit einer Mappe vorbereitet auf die HAW, für Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das ist eine Fachhochschule, halt auch sehr praxisorientiert, und bin dann da genommen worden und bin eigentlich gleich in das Seminar von Ute Mahler reingerutscht. Ute Mahler ist eine großartige Porträtfotografin, die Agentur Ostkreuz gegründet hat, und da so zu lernen, was Fotografie sein kann, auch in der Porträtfotografie, das fand ich wahnsinnig spannend. Gleichzeitig war es aber auch so im Studium, dass ich dieses wissenschaftliche Denken und diese Systematik und das Visualisieren von Systemen nie so ganz aufgegeben habe. Und ich stand da mal so ein bisschen alleine da, weil viele großartige Fotografinnen und Fotografen dort so einen sehr künstlerischen Weg gewählt haben. Und ich war immer so ein bisschen, was heißt dazwischen? Und ich wusste gar nicht, dass es Wissenschaftskommunikation gibt. Und ich habe da meinen Abschluss gemacht mit einer Arbeit über Wohnutopien der 60er Jahre in Deutschland und bin durch Deutschland gereist und wollte diesen utopischen Gedanken, der damals vorherrschte in der Architektur, dass alle Menschen glücklich sind, weil sie in Hochhäusern wohnen, weil sie viel mehr nachbarschaftliche Kontakte haben, den wollte ich nochmal wiederbeleben, weil diese Wohnutopien, die ja eigentlich sehr humanistisch geplant worden sind, inzwischen fast alle zu sozialen Brennpunkten geworden sind. Und es war eine sehr schöne, intensive Zeit, und ich war auch eine der letzten, die noch ein Fotodiplom machen konnten. Jetzt, danach war ja dieses Bachelor-System eingeführt. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann zunehmend mehr und mehr für wissenschaftliche Institute gearbeitet.
sind schon ziemlich ins Thema eingestiegen. Ich hätte genau sonst noch gesagt, du als Kommunikatorin hast natürlich auch wahrscheinlich einen starken Bezug zu Medien. Und Dennis, du hast immer die Medienfrage.
Ich habe Medienfragen, aber ich habe vorher noch zwei andere. Und zwar, beziehungsweise nicht zwei andere Fragen, eine Anmerkung zur Wissenschaftskommunikation, weil das natürlich, also beschäftigt uns in der Stiftung sehr und ist für viele WissenschaftlerInnen vielleicht ein Thema, was immer mehr aufkommt, weil es ja sein muss, um die Wissenschaft oder um die Erkenntnisse irgendwie auch nach außen zu tragen. Aber weil wir ja viel mit Fremdbezeichnungen hier auch anfangs immer arbeiten, ich habe dich Fotografin genannt, Stella hat gesagt Wissenschaftskommunikator. Was ist deine Selbstbezeichnung? Würdest du auch Künstlerin, also wie würdest du dich vorstellen?
Naja, Künstlerin bin ich nicht. Also ich glaube, ich denke Bilder. Mhm. Und ich glaube, ich denke sie sehr in einem wissenschaftlichen Rahmen und versuche, dem eine Sprache zu geben. Und dafür nutze ich ja inzwischen auch jedes Medium. Also ich liebe Fotografie weiterhin. Ich liebe es aber auch, mit Fotografien von anderen großartigen Fotografinnen und Fotografen zu arbeiten, auch von tollen Agenturen wie Ostkreuz und Live. Ich mache die Bildredaktion für die WZB-Mitteilung und da lege ich auch großen Wert darauf, dass da gute journalistische und künstlerische Fotografie gefördert wird.
Ja, spannend. Und um jetzt in die Medienfragen einzusteigen, also wir fragen immer nach der Schlagzeile, die dich bewegt hat. Kannst du gleich was dazu sagen? Aber darüber hinaus jetzt natürlich auch noch die Frage, wie Bilder in Medien und in Zeitungen zu dir sprechen. Also ist es was für dich, das hat für uns alle wahrscheinlich eine gewisse Relevanz, aber ein Bild, was dir ins Auge springt und du suchst dann auch so ein bisschen die Bedeutung oder überinterpretieren wir das vielleicht?
Nee, also mir fallen gute Bilder auf, also definitiv. Inzwischen fällt mir natürlich auch viel mehr auf, wie viele KI-generierte Bilder es gibt, was da unterwegs ist und wie viel leider auch schlechte Bilder unterwegs sind. Generell fehlt mir in dieser ganzen Bilderwelt auch so ein Diskurs über Bilder, was Bilder bewirken. Wir nehmen Bilder, glaube ich, viel zu selbstverständlich wahr und arbeiten mit denen, weil das irgendwie funktioniert. Und dabei vergessen wir oft auch mal die Vor- und Nachteile, die Risiken zu besprechen, die Bilder auch haben können. Und das ist mir halt total wichtig. Jetzt, deswegen habe ich auch das Bilderinstitut gegründet, um dort mal Bilder auch ganz grundsätzlich zu reflektieren. Vielleicht führt das jetzt so ein bisschen zu weit, aber 2021 war ich im Siegener Kreis mit dabei und da haben wir auch Handlungsempfehlungen entwickelt für Bilder in der Wissenschaftskommunikation. Und ein Bildreflektor. Und der Bildreflektor ist ein Werkzeug, wie man Bilder besprechen kann. Und das funktioniert total gut in Workshops, weil man mal wirklich die Bandbreite von Bildern besprechen kann, Bilder einordnen und jede Extrempunkte haben ihre Berechtigung, aber auch ihre Vor- und Nachteile.
Natürlich auch eine andere Wirkung als jetzt die Bilder, die von breiten Medien jeden Tag irgendwie nach außen gebracht werden und die Aufmerksamkeit vielleicht erzeugen sollen. Gab es da eine Schlagzeile oder gibt es irgendwas, was dich in den letzten Tagen aus den Medien, was dir in Erinnerung geblieben ist, positiv wie negativ?
Was mich jetzt wirklich beschäftigt hat oder umgetrieben hat, sind auch so politische Bilder, die so im Umlauf waren. Es gibt ja dieses Bild, wo Angela Merkel sich vorbeugt zu Donald Trump und alle anderen Politiker, das ist wie so eine Heiligenszene gewesen, ein großartiges journalistisches Bild. Und wenn man das jetzt vergleicht, darüber bin ich wirklich gestolpert, dass Donald Trump in seinem Wahlkampf jetzt tatsächlich KI-generierte Bilder zeigt, wo er mit dunkelhäutigen Menschen sich umgibt, um zu zeigen, ja, ich bin ja hier divers unterwegs. Und es ist halt wirklich, sind KI-generierte Bilder, die da als echt verkauft werden. Also da bin ich wirklich drüber gestolpert und war fassungslos. Hm. Also so, dass das auch durchkommt.
Gibt's beim Format Podcast welche, denen du nahestehst?
Also ich liebe den Zeitverbrechen-Podcast und auch den Bibel-Podcast von Sabine Rückert mit ihrer Schwester. Generell True Crime höre ich sehr, sehr gerne, aber auch Wissenschaftspodcast. Die Klaus-Tschira-Stiftung hat da auch ein sehr schönes Gesprächsformat, dem ich gerne folge. Also auch ein wunderbares Medium. Ich bin natürlich aber ein sehr, sehr visueller Mensch und höre dann Podcasts oft so nebenbei. Aber es ist, finde ich, auch ein sehr, sehr gutes Medium, um einfach viel Informationen auch zu transportieren.
Und um vielleicht so einen kleinen Teaser auf unsere Ausstellung vorwegzunehmen, über die wir auf jeden Fall noch sprechen werden. Es war ein Podcast oder eine Podcast-Folge, die dich überhaupt zu dem Projekt Versäumte Bilder, das so heißt die Ausstellung, die momentan noch bis mindestens Ende Juni in der Schader-Stiftung zu sehen ist, inspiriert hat.
Ja, Definitiv. Also ich habe den Podcast gehört von Zeitverbrechen über den Fall von Rosalind Franklin. Rosalind Franklin war eine Biochemikerin, die das erste Bild von DNA fotografiert hat. Das war eine absolute Sensation und dieses Foto 51 wurde ihr dann gestohlen von ihren Kollegen, die daraus dann ein 3D-Modell gebaut haben und für diese Visualisierung des Modells dann den Nobelpreis bekommen haben. Und Rosalind Franklin hat nie davon erfahren, sie ist leider auch sehr früh gestorben, wurde aber auch zu Lebzeiten schon von diesen Kollegen absolut geschnitten und übergangen. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich dann eigentlich aus so einem, ja, aus einer Wut und aus einer Laune heraus mit KI ein Bild generiert habe, in dem Rosalind Franklin den Nobelpreis in der Hand hält. Und dieses Bild war auf einmal so heilsam, das zu sehen, dass sie eine visuelle Gerechtigkeit erfährt, dass eigentlich dieses Projekt der versäumten Bilder geboren war. Ich habe dann ganz viele versäumte Frauen, versäumte Bilder gefunden und dann einfach weitergemacht.
Lass uns mal ein bisschen auf deine Biografie schauen, auf deinen Werdegang, auf deine Faszination vielleicht auch für die Fotografie selbst. Woher sie kommt. Wann hast du gemerkt, dass das was ist, was dir richtig viel Spaß macht oder wo du dran arbeiten möchtest?
Visuelle Themen haben mich schon immer total fasziniert. Das war nicht nur Fotografie und ich glaube, die Fotografie kam dann auch durch die wahnsinnige Faszination, die meine Professorin Ute Mahler da vermittelt hat. Und ich habe das dann einfach, meine Art zu denken, dann in die Fotografie gepackt. Das war dann das Medium, mit dem ich gelernt habe und mit dem ich dann gearbeitet habe. Also inzwischen mache ich auch Filme und habe natürlich auch andere visuelle Möglichkeiten entdeckt, das auszudrücken, was ich gerne ausdrucken möchte. Und genau, da war jetzt Fotografie, glaube ich, so das Erste einfach.
Aber gibt es eine erste Kamera, an die du dich zum Beispiel erinnerst, in der Jugend oder als junger Erwachsener?
Oh ja, also ich habe ja auch richtig auf Film gelernt und ich habe auch im Farblabor Stunden verbracht, um Abzüge zu machen. Und das war ja früher so, dass man nicht einfach ein Bild gemacht hat, wie heute mit einer Digitalkamera, sondern es war teuer. Also meine Diplomarbeit war wahnsinnig teuer und man hat sich das wirklich überlegt, ob man ein Bild macht. Und das ist, glaube ich, auch so ein entscheidender Faktor des Lernens, des Sehens von Bildern, dass man halt das vielleicht auch überlegt macht. Und ich habe angefangen mit einer ganz billigen Canon und dann kam eine alte Rolleiflex dazu, wo unten die Linse ein bisschen trüb war. Also Mittelformat, großer Film. Und damit habe ich dann angefangen, auch so seriell zu arbeiten. Und dann habe ich mir eine Hasselblad 500C gekauft. Das Modell, was auch auf dem Mond war. Und das ist so schön. Ja, es ist natürlich Nostalgie, aber es ist natürlich auch eine Station des Sehenlernens, was ich niemals missen möchte. Meine Diplomarbeit habe ich dann mit einer Mamiya RZ fotografiert, mit Format 6x7, also noch ein bisschen größer, und habe dann die Negative gescannt, um später auch digital einzugreifen. Ich wollte ja diesen utopischen Traum der Wohnwelten aufleben lassen und habe dann auch Graffitis zum Beispiel rausretuschiert, einfach um diese Vorstellung wieder zu beleben. Und da möchte ich noch eine Sache erwähnen, dass Peppa Risto war, eine großartige Fotografin, der zu mir kam und meinte, ja, warum machst du das? Und ich war so fast den Tränen nah und sagte, na ja, aber ich möchte doch diese Traumwelt wieder beleben, deshalb muss ich da eingreifen. Und so, es ist völlig in Ordnung, aber du musst das sagen, warum. Und das hat sich so bei mir manifestiert, weil das auch so schlau ist und so gut, was sie da gesagt hat, dass ich jetzt denke, auch mit dem Medium KI, damit erschaffe ich ja auch eine Utopie. Ich gebe jetzt Rosalind Franklin den Nobelpreis, aber ich mache es ja ganz deutlich, dass das KI generiert ist und dass das nicht echt ist. Und damit zeigt man natürlich auch erstmal transparent, wie das Ganze entstanden ist, aber natürlich auch, dass es so leider niemals stattgefunden hat. Also diese Melancholie, dass das Medium genutzt werden muss, macht das Ganze ja auch nochmal, das Problem nochmal viel sichtbarer.
Hast du denn das Gefühl, dass diese Affinität überhaupt zu KI, dass das auch mit dadurch verursacht wurde, dass du im Studium so krass auf verschiedene technische Vorgehensweisen getrimmt wurdest sozusagen. Also du hast jetzt ganz viel über verschiedene Kameras gesprochen und hast ja offensichtlich ein großes Verständnis davon, wie Fotografie auf einem ganz technischen Level funktioniert. Mhm. Meinst du, das hat sich bedingt, dass dieses Interesse für KI dadurch auch entstanden ist? Oder hattest du da schon immer so, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man als Fotograf auch irgendwie super opposed KI gegenübersteht. So. Also dass man einfach wirklich das eigentlich als ja Fake auch viel ansieht. Kam das her bei dir, dass du das?
Ich glaube, ich bin halt auch ein totaler Nerd. Also ich mag alles, was technisch ist. Und mit dem Hintergrundwissen als Fotografin kann ich natürlich mit der KI auch nochmal anders arbeiten, weil ich mit Filmstilen arbeiten kann. Ich kann mit Kamerastilen arbeiten. Ich kann mit Stilen von Fotografinnen und Fotografen arbeiten. Einfach mit ganz plump mit Techniken. Und dadurch werden die Bilder natürlich auch realistischer. Ich stehe dem nicht kritisch gegenüber. Ich kann das verstehen. Ich habe aber, vielleicht ist es etwas naiv, aber den Glauben, dass journalistische und gute Fotografie einen viel höheren Stellenwert jetzt bekommt. Weil der ganze Schund, sage ich jetzt mal, diese ganzen Stockbilder, das wird KI ersetzen. Aber das war für mich auch nie Fotografie. Das war halt Gebrauchsfotografie. Das nimmt man ja nicht ernst. Also wenn man jetzt ein Stockbild von einer Person nimmt und die für alle Lebenslagen einsetzt, das ist doch keine Fotografie. Und deshalb finde ich das auch gar nicht so schlimm, dass diese Füllbilder, nenne ich sie jetzt, einfach von einer anderen Technik ersetzt werden.
Zwischenbemerkung, dich fasziniert dann wahrscheinlich auch Science Fiction in den Filmen ganz stark.
Wir fangen jetzt nicht an, über Star Trek zu reden, nee. Weil sonst wäre der Podcast gleich zu Ende.
Ich hätte über Dune geredet.
Ach so, nee, aber es gibt ja zwei Theorien. Und zwar einmal gibt die Dune, die Dune-Idee, wie die Welt später ist. Und es gibt die Star Trek-Idee. Und ich bin halt die Star Trek-Idee.
Ah, okay, gut. Dann unterhalten wir uns da später drüber.
Ja, gut, dass wir das geklärt haben.
Nee, lass uns, weil du vorhin sagtest, dass Fotografie, dass man sich das genau überlegen musste, weil es ja auch teuer war. Darauf nochmal eingehen, das hat sich ja geändert heute, wir laufen mit dem Smartphone rum. Ist es für dich, also du machst vermutlich mehr Bilder, aber ist es für dich auch anstrengend, weil das so eine ständige Kreativität, also du läufst irgendwo entlang und du siehst ein Bild und du willst es festhalten oder du sitzt irgendwo und du merkst, irgendwas willst du festhalten. Ist es bei dir da, strengt dich das an, erleichtert dir das vielleicht die Arbeit, macht dir das Spaß oder wie ist das für dich?
Naja, also ich laufe ja nicht permanent rum und denke, ich muss jetzt Bilder machen.
Nee, aber kommen die zu dir dann vielleicht? Also ist es irgendwie was?
Im normalen Alltag jetzt nicht. Ich bin ja keine journalistische Fotografin, die jetzt irgendwie jetzt ein soziales Thema jetzt entdeckt und sagt, oh Mensch, das ist ja jetzt eine tolle Situation, die muss ich jetzt einfangen. Das habe ich nicht, aber zum Beispiel passiert mir das ganz oft, wenn ich jetzt eine Pressemitteilung lese im wissenschaftlichen Bereich, dass ich dann sofort Rechner hochklappe und Bilder mache mit KI oder mir Gedanken mache, weil als KI noch nicht gab, habe ich zum Beispiel mit ganz einfachen Mitteln, mit Glasplatten und mit Graphitpulver und Diamanten, die ich dann da reingeworfen habe, auch fotografische Bilder erschaffen, die ja so Miniaturwelten eigentlich waren. So. Und das fand ich immer total spannend, so dieser Transformationsprozess. Ich habe ein komplexes wissenschaftliches Thema und ich will daraus ein Bild machen, was natürlich nicht wissenschaftlich korrekt ist, aber was halt ein Opener ist, was die Menschen neugierig macht oder was das vielleicht auch zusammenfasst wie eine bildliche Inhaltsangabe des Themas.
Das ist super spannend und ich glaube, das ist auch was uns als gesellschaftswissenschaftlich verankerte Stiftung total interessiert, wie man Wissenschaft visuell sehr gut einfängt. Ich weiß, dass wenn wir uns über Videotelefonie unterhalten haben, ist dein Hintergrundbild ganz oft gewesen ein Spiegelei in der Pfanne, sehr nah aufgenommen. Solche Sachen sind für mich total logisch, dass man das gut benutzen kann in der naturwissenschaftlichen Wissenschaftskommunikation. Mhm. Aber wie macht man das für die Gesellschaftswissenschaften? Wie kann man das gut anfangen? Hast du ein paar Tipps für uns?
Oh, ich arbeite ja fast ausschließlich für naturwissenschaftliche Institute, also für DESI, das Deutsche Elektronensynchrotron. Für die WZB, das ist ja, die machen ja Sozialforschung, da mache ich halt die Bildredaktion, da kann ich halt aus diesem großartigen Pool von tollen Fotografinnen und Fotografen raussuchen. Wenn ich jetzt selber das Bild machen müsste, vielleicht würde ich mir dann immer, würde ich ein tolles Porträt machen von einer Person, die mich in diesem Bereich fasziniert. Und ja, also wäre schwieriger für mich vielleicht, weil ich einen einfachen Zugang vielleicht für so.
Das ist aber ein guter Hinweis. Wir scheitern ja oft dran. Also wir im Social Media Team der Stiftung scheitern ja immer mal dran, das gut zu kommunizieren, haben aber natürlich auch schon gemerkt, dass Porträts oder Personen mehr ziehen als Themen und Worte und Zitate. Mhm. Also das ist, ist selbst uns schon aufgefallen, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr mitarbeiten müssen.
Und ich möchte nochmal betonen, das ist als Bilderinstitut beschäftige ich mich da gerade sehr intensiv mit. Es muss nicht immer das Hochglanz perfekt ausgeleuchtete Profibild sein. Manchmal ist vielleicht auch ein verschwommenes Handybild, kann manchmal besser sein oder mehr Zugang sein. Zum Beispiel, wenn wir über das Thema Diversität sprechen. Wie wird Diversität dargestellt? Dann hat man oft in den Instituten, ja, wir wollen ein diverses Bild haben, dann krallen wir uns jetzt mal diverse Mitarbeiter zusammen, machen ein Hochglanzbild, machen das auf die Broschüre, aber die Abteilung ist gar nicht divers. Und das ist natürlich total spannend. Will man jetzt die Realität darstellen, so wie es ist, oder möchte man die Wunschvorstellung darstellen? Und das ist halt wirklich auch so ein Knackpunkt, in dem man diskutieren muss. Und dafür ist zum Beispiel KI überhaupt nicht geeignet. Denn wenn man jetzt ein KI-generiertes Bild macht, dann zeigt man ja einfach nur seine Hilflosigkeit, dass man KI nutzen muss, um jetzt die eigene Diversität in den Vordergrund zu rücken. Ich denke aber, allein dadurch, dass man sich Gedanken darum macht und mal seinen Fokus vielleicht öffnet und überlegt, okay, wir müssen da was machen, ist schon ganz viel erreicht.
Das spricht ja dann für die Trump-Methode.
Nee, also so, das ist ja, da ist ja die Intention eine falsche, weil er genau weiß, dass das nicht hat und macht es dann so. Aber ich glaube, dass viele Institutionen sich da Gedanken drum machen, aber auch natürlich dieses Problem halt sehen. Und ich glaube halt, dass ich sage jetzt mal, ein gefaktes, gestelltes Bild nie der richtige Weg ist. Sondern eher vielleicht ein Handybild von den Mitarbeitern, die dann irgendwie winken und sagen, hey, mach uns diverser, wir warten auf dich. Das ist doch eine viel bessere Botschaft als ein Hochglanz inszeniertes Bild.
Also du hattest von der Podcast-Folge berichtet, die du gehört hattest und wo du dich drüber geärgert hast. Und die so diese Verbindung auch zu den Frauen in der Wissenschaft ja herstellt, zu den starken Frauen in der Wissenschaft. Ist das was, auch wieder biografisch, was du früher, was dich schon fasziniert hat oder was vielleicht auch in deinem Umfeld immer aufkam, diese starken Frauen und denen ihren Raum geben, den sie vielleicht nicht immer bekommen haben, dass du dafür kämpfst, ist vielleicht zu viel, aber dass du das einfach dir als Ziel genommen hast.
Also es fing eigentlich an, dass ich alle leitenden Wissenschaftler bei DESI fotografiert habe. Und als ich die erste Frau fotografiert habe, dachte ich, was war das für ein großartiges Gespräch. Und da gab es noch nicht so viele Frauen als leitende Wissenschaftler bei DESI. Was dann kam, war eigentlich, wenn man so ein bisschen die Augen öffnet, dass in den Instituten ganz oft diese, ich nenne sie die Ahnengalerien des Wissens hängen. Das sind so Schwarz-Weiß-Porträts großartiger Wissenschaftler, aber Frauen fehlen da halt komplett. Und da bin ich halt wirklich das allererste Mal so richtig drüber gestolpert, dass ich dachte, die fehlen ja hier. Und das war halt vor 4 Jahren. Und da habe ich dann gedacht, naja, was wäre denn, wenn wir diese Ahnengalerien, mit großartigen Frauen bereichern und die einfach dazuhängen? Und ich habe dann fotografisch das Projekt angefangen, Frauen in der Wissenschaft, eine Sichtbarmachung, und habe Frauen genauso porträtiert, im ganz harten Licht, auch mit starken, dominanten Posen. Und das hat auch teilweise zu Kontroversen geführt. Ich hatte das bei LinkedIn dann gepostet und da kamen ganz viele Reaktionen auf einmal. Also ich glaube, es war ein Hunger nach diesen Bildern da, aber es gab halt auch die Kritik, naja, müssen wir denn jetzt die Frauen genauso darstellen wie die Männer? Und also auch in diesen Posen, in diesen männlichen Posen. Aber meine Argumentation ist dann, naja, wieso sind es männliche Posen? Wir haben die halt an Frauen noch nie gesehen. Also Männer haben sich immer so hingestellt, so dominant und so stark, mit so repräsentativ. Wir kennen Frauen einfach nicht in diesen Posen oder nicht genug. Und ich finde es immer großartig, mit Sehgewohnheiten zu brechen. Und dass man dadurch halt auch so Impulse anstößt. Und ja, durch dieses Fotoprojekt der Frauen in der Wissenschaft eine Sichtbarmachung habe ich dann ein Fellowship bekommen vom Kiel SCN und hatte dann die Möglichkeit, ein halbes Jahr lang visuelle Möglichkeiten zu erproben, andere visuelle Möglichkeiten, Frauen sichtbar zu machen. Und das habe ich halt mit Fotografie gemacht und das kam halt genau dann auch in diese KI-Zeit rein. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass die KI-generierten Bilder von Frauen in der Vergangenheit auf einmal so ein Thema werden, so groß dann werden.
Genau, das ist nämlich auch der Inhalt der Ausstellung. Wer sie jetzt noch nicht gesehen hat und sich noch gar nicht darüber informiert hat, die Ausstellung zeigt insgesamt 17 Wissenschaftlerinnen, die ein bisschen übersehen wurden oder einfach deren Leistungen visuell überhaupt nicht gewürdigt worden sind in der Vergangenheit. Und der schöne Twist daran ist, dass 8 von den Wissenschaftlerinnen hier aus der Region, also aus Hessen, aus Darmstadt, Rhein-Main-Gebiet, stammen. Und wenn du magst, kannst du gerne mal ein bisschen zu der Arbeit dazu erzählen. Wir haben das ja quasi zusammen entwickelt. Also um da nochmal drauf zurückzukommen, dein Link zur Schader-Stiftung ist nämlich auch über diese starken Frauenfotografien entstanden. Unter den Wissenschaftlerinnen war nämlich auch Annalisa Müller, die hier unsere Fellow war für eine ganz längere Zeit. Und da kam so die Verbindung zustande. Und du hast jetzt sehr lange eben an diesen Bildern gearbeitet, an diesen Ausstellungsbildern. Wie war dieses Projekt für dich? Erzähl ruhig mal ein bisschen mehr dazu.
Also es fing ja eigentlich an, dass wir überlegt haben, einfach diese Fotografien auszustellen. Und dann kam KI und dann haben wir überlegt, ob wir damit was machen. Dann hat der runde Tisch diesen Aufruf gemacht, in Darmstadt die eigenen Bilder rauszusuchen. Und ich muss ehrlich sagen, das hat dieses ganze Projekt nochmal so intensiviert, weil gerade diese Frauen, diese lokalen Frauen, von denen es teilweise nur vielleicht ein kleines schlechtes Bild auf der Personalakte gab, hat das Ganze unglaublich persönlich gemacht. Und es wurde halt auch in der Kommunikation auf einmal so persönlich, weil eine Wissenschaftlerin ist gerade erst verstorben oder eine andere, da gab es halt auch noch Verwandte. Und das war mir auch ein ganz großes Anliegen, dass diese Bilder, die ich dann da erschaffe, auch niemanden vor den Kopf stoßen. Da gab es auf einmal noch eine ganz andere persönliche Ebene rein. Und ich halte ja Empathie für eine Superkraft. Und ich glaube, egal mit welchem Medium man arbeitet, wenn man empathisch mit seinen Mitmenschen umgeht, aber halt auch mit den Frauen, die man da generieren möchte und mit dem Umfeld, dass man dadurch auch nochmal ganz andere Qualitäten schafft. Und ich habe mir teilweise ein Prompt geworfen. Nee, wie sagt man das? Also ich habe teilweise so lange an den Wissenschaftlerinnen gearbeitet, weil man immer wieder neue Ansätze hatte oder dann nochmal so kleine Anekdoten gehört hat, wie diese Person wirklich war, dass man dann auch nochmal ein ganz anderes Bild wieder erschaffen hat. Also das war ein ganz langjähriger Prozess, ein sehr intensiver Prozess, den man auch ewig jetzt hätte noch weiterführen können.
Ja, und ich glaube auch, dass das für die Institutionen über den runden Tisch Wissenschaftsstadt Darmstadt, die wir angesprochen haben oder die auf unseren Call reagiert haben, dass das für die Institutionen auch nochmal einen enormen Mehrwert bringt oder einfach diesen Impuls gegeben hat. Wir gehen jetzt nochmal in die Archive, wir wühlen uns da jetzt nochmal durch. Wer sind hier die Frauen, die uns als Institution geprägt haben auch? Und aus welchen Gründen sind die überhaupt in der Versenkung verschwunden oder warum sind die nicht präsenter?
Nochmal, also ein kurzer technischer Schwang, weil das, glaube ich, auch unsere ZuhörerInnen interessieren könnte. Die Fotos, du hast über den Prompt gesprochen, du fütterst Informationen. Ja. Wie entstehen diese Bilder? Das ist ja unglaublich spannend. Du fütterst Informationen, du wählst natürlich auch aus. Erklär mal ein bisschen, wie das funktioniert und wie die Bilder zustande kommen und wie lange das vielleicht auch dauert.
Genau, ich kann dir einfach mal so Schritt für Schritt erklären. Das Programm, mit dem ich arbeite, nennt sich Midjourney. Das ist eine künstliche Intelligenz, die Bilder erschafft. Und die künstliche Intelligenz sucht sozusagen aus allen Bildern im Internet Informationen, die sie dann, wenn ich die eingebe, die höchsten Wahrscheinlichkeiten rausrechnet. Wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe, a photo of a scientist, also keine weitere Information, würde die KI mir nur weiße, alte Wissenschaftler generieren, weil das das Wahrscheinlichste ist, was im Internet ist. Das geht natürlich gar nicht. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Wissenschaftlerin bekomme, dann mache ich mir Notizen, wann hat sie gelebt, wo hat sie gelebt, welche Fotografie gab es zu dieser Zeit, welche technischen also was ich dann technikmäßig in die KI eingebe, wie war sie gekleidet, wie hat sie sich verhalten, war sie halt eher fröhlich oder war sie vielleicht auch eher reserviert. Und dann entwickle ich einen Prompt und den gebe ich ein. Und wenn es ein Bild von der jeweiligen Wissenschaftlerin gibt, was sie auch benutzen kann, das ist natürlich auch immer eine rechtliche Frage, dann lade ich dieses Bild hoch und sage dann, nehme dieses Foto und generiere mir diese Wissenschaftlerin in einem Hörsaal, 1970, Pressefoto, Leica-Kamera, Kodak Portrait Colors. Das wäre so ein typischer Prompt, den ich benutze. Und dann spuckt die KI mir immer 4 Vorschläge aus. Und je nachdem, wie gut die dann schon sind, kann ich dann mit denen noch weiterarbeiten, die da vielleicht noch den Hintergrund vergrößern. Oder ich muss halt Varianten dann ändern, weil einige Sachen halt nicht so gut funktionieren, wie Hörsaal zum Beispiel. Da wird die Person immer in den Hörsaal reingesetzt als Studentin und nicht nach da vorne. Das sind manchmal Sachen, die man gar nicht so gut abschätzen kann, aber im Laufe der Zeit entwickelt man schon so ein Gefühl, was gut funktioniert.
Und das ist auch Teil der Ausstellung jetzt, weil es gibt, du hast vorhin über Transparenz gesprochen, es gibt da auch die Arbeit dazu, wie die Arbeiten entstehen. Also man kann das unten als Teil neben den 17 Bildern der Wissenschaftlerinnen auch deutlich erkennen und es wird ganz gut erklärt.
Genau, und es wird zu jedem Bild auch der gesamte Prompt genannt. Also so wie ein Bildunterschrift sozusagen, weil mir das ganz besonders wichtig ist, zu zeigen, was habe ich in die KI eingegeben, was waren meine Gedanken dazu, um das auch absolut transparent zu machen.
Und deine Technik-Nerdigkeit kommt ja dann auch nochmal bei,
wird auch eine Rolle
spielen, bei der Einsprache der Texte vor. Das finde ich wirklich mit eins der schönsten Gimmicks an dieser Ausstellung.
Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Sache, die ich fast unterschätzt habe, wie gut sie eigentlich funktioniert. Die Idee war, das barrierefrei zu machen und die Schilder, die Geschichte der jeweiligen Wissenschaftlerin beschreibt, vorlesen zu lassen. Und ich habe dafür die Stimme von Lise Meitner, von der Wissenschaftlerin Lise Meitner genommen, KI damit trainiert und Lise Meitner spricht alle Schilder. Das heißt, man kann sich in der Ausstellung mit Kopfhörern vor die Bilder stellen und sich die Geschichte von Lise Meitner vorlesen lassen. Und das ist auch nochmal so ein emotionaler Punkt, der das Ganze auch nochmal, finde ich, abrundet. Und deshalb kann man auch ein bisschen Zeit in der Ausstellung verbringen. Einmal, wenn man sich alle Geschichten vorlesen lässt, die sich auch in vielen Teilen sehr gleichen, welchen Widerständen diese Frauen gegenüberstanden, wie sie kämpfen mussten, dass teilweise die Wissenschaftlerinnen auch aufgegeben haben oder dann teilweise als Lehrerinnen gearbeitet haben. Also da gibt es viele Parallelen.
Nochmal zurück auf das größere Thema Wissenschaftskommunikation. Kannst du da vielleicht ein paar Worte zu sagen, was das für dich bedeutet?
Wissenschaftskommunikation bedeutet für mich, dass man halt die Relevanz von Wissenschaft der breiten Öffentlichkeit, auch wenn das ja immer so ein Wort ist, was man nicht so gerne benutzt, die Dringlichkeit zugänglich macht. Also Wissenschaft ist manchmal so komplex und schwierig, dass man einfach, wenn man nur das erzählt, was man in der Wissenschaft macht, damit ja niemanden emotional erreicht. Aber trotzdem hat die Wissenschaft ja einen Mehrwert. Und Wissenschaft ist halt auch wahnsinnig teuer. Also wenn man sich diese Großanlagen anguckt, mit denen teilweise geforscht wird, das ist dann auch so abstrakt. Aber es kommt ja was bei raus, auch für die Gesellschaft und für alles. Und dafür müssen wir einfach einen Weg finden, um das den Menschen nahezubringen. Und das kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich finde immer sehr wirksam, den Menschen, der die Wissenschaft macht, zu zeigen. Auf eine sehr sympathische, aber auch sehr authentische Weise. Und Wissenschaft ist immer Teamarbeit. Und deshalb gibt es da auch so viele Geschichten zu erzählen, die man sichtbar machen kann. Aber halt auch den Prozess der Wissenschaft sichtbar machen. Mir ist auch total wichtig in der Wissenschaftskommunikation, dass die Arbeit von Wissenschaft auch transparent gemacht werden kann und muss, einfach um auch zu zeigen, wie Wissenschaft arbeitet. Dass es keine Blackbox ist, wo die Leute sagen, ach, was die da wieder machen.
Richtig, also geht ja gerade gegenwärtig auch viel um Glaubwürdigkeit, genau, und um vielleicht eine vernehmbar wachsende Wissenschaftsskepsis,
ja,
und der entgegenzuwirken. Und da finde ich es spannend, weil du sagtest, also natürlich kann man Wissenschaft kommunizieren verbal, aber, und so verstehe ich dich, und ich glaube, das ist auch dein Ansatz, dass man durch Visualität nochmal irgendwie drauf Aufmerksamkeit macht, nicht nur von den Personen und in Porträts, sondern auch deren Themen visualisiert und zeigt, was sich in der Wissenschaft tut und was für eine Relevanz das auch für die Menschen oder für die Breite der Menschen hat.
Und da sind natürlich Bilder ein ganz schneller und einfacher Zugang, aber wenn man halt mit Bildern arbeitet, ist es halt auch ganz wichtig, dass die glaubwürdig sind. Und dafür setze ich mich halt auch sehr ein, jetzt gerade auch KI. KI ist wunderbar geeignet, in der Wissenschaftskommunikation ganz abstrakte Sachen darzustellen. Aber das sind natürlich dann auch keine echten Bilder. Früher waren es halt vielleicht so eingefärbte Mikroskopbilder oder so. Oder auch Illustrationen, die vielleicht auch nicht das wirklich wissenschaftliche Arbeiten zeigen. Aber darum geht's ja nicht. Also so, man will ja einen Zugang schaffen. Aber auch das muss transparent sein. Und deshalb setze ich mich total ein, dass es in der Wissenschaftskommunikation vielleicht mal einheitliche Regelungen gibt, wie man Bilder kennzeichnet, wie man KI-Bilder kennzeichnet. Daran arbeite ich gerade.
Künstliche Intelligenz, du, oder wenn man dem Podcast bis jetzt zuhört, dann weißt du ein bisschen auf die Gefahren hin, aber es ist ja ein erstmal deutlich positives Bild als Hilfsmittel auch für deine Arbeit. Aber was bedeutet künstliche Intelligenz für dich?
Ein Möglichkeitsraum, ein unglaublicher Möglichkeitsraum. Also ohne KI hätte ich diese fotorealistische Darstellung der Frauen ja niemals machen können. Und mir ist total wichtig, dass man KI konzeptionell denkt. Wofür kann man KI einsetzen? Und dieses Projekt der versäumten Bilder, dafür funktioniert das wunderbar. Oder auch um Utopien zu zeigen, Zukunftsvision, Vorstellung. Aber für alles, was realistisch ist oder was man versucht als realistisch zu verkaufen, da scheitert es kläglich. Und das muss man dann auch wirklich ganz klar so sagen, dass es dafür dann nicht geeignet ist. Aber zum Beispiel auch diese Überlegung, wofür kann ich es denn sinnvoll nutzen? Künstliche Intelligenz, dass ich eine Stimme trainieren kann, wie Lise Meitners Stimme, die dann die Schilder spricht. Oder jetzt demnächst werden Filme kommen. Ich kann Nobelpreisverleihungen machen als kleine Clips. Also für mich ist es einfach ich muss mir gar nicht mehr Gedanken darum machen, ob ich es machen kann, sondern einfach nur auf die Liste schreiben und warten, bis die KI soweit ist und dann kann ich das machen. Also es hilft mir wahnsinnig. Eine
Spielwiese.
Es ist eine totale Spielwiese.
Das heißt, wird das auch in Zukunft so ein bisschen dein Steckenpferd bleiben oder wirst du auch nochmal zurückkehren zur regulären Fotografie? Ich kann mir vorstellen, dass man so fasziniert ist von dieser Arbeit mit KI, dass es fast langweilig ist, zu einer regulären Fotografie zurückzukehren.
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube schon, dass ich zwischendurch auch immer wieder fotografiere. Gerade diese starken Porträts in dem Schwarz-Weiß-Licht, wo es so ganz reduziert ist, da habe ich total Lust, auch wieder zu fotografieren. So eine üblichere Fotografie, Veranstaltung oder jetzt mach doch mal eben ein Foto, das ist jetzt nicht mehr so relevant für mich. Ich glaube einfach, dass ich in dieser Zeit mich sehr, sehr viel noch mit KI beschäftigen werde. Aber ich schließe halt kein Medium aus. Also das Ding ist ja, was ich schon erwähnt hatte, KI ist ja nicht für alle Projekte geeignet. Und ich finde einfach sehr, sehr spannend, auch lebende Wissenschaftlerin, großartige Wissenschaftlerin sichtbar zu machen. Und das geht natürlich nicht mit KI. Da werde ich, glaube ich, auch zunehmend das Medium Film nutzen, dass die Wissenschaftlerin was über ihre Arbeit erzählt. Das ist natürlich auch total spannend, auch Schnitt und so die ganzen Filmerstellungen, das freue ich mich auch drauf.
Wird es denn für dich in Zukunft weiter so bleiben, dass du einen Fokus auf Frauen hast in deiner Arbeit? Also du hast ja nicht nur eben diese realen Fotografien von Wissenschaftlerinnen, du hast auch nicht nur die versäumten Bilder, sondern hast auch, das kann man auf deiner Website ganz gut sehen, auch gespielt mit den Minervas, also mit Wissenschaftlerinnen, die diese Eulen in der Hand halten. Generell dieser Fokus Empowerment, ist es so ein, denkst du, das ist was du
langfristig beibehalten wirst oder was dein Portfolio so schärfen soll zukünftig? Oder wirst du auch wieder zurückkehren zu Makro-KI-Fotografie von Spiegeleiern?
Auch ich mache beides gerne. Also ich glaube, dieses Empowern, das mache ich unglaublich gerne. Da ist auch eine wahnsinnige Leidenschaft dahinter. Und ich habe auch das Gefühl, das wird auch sehr gebraucht. Und das werde ich definitiv auch weiterverfolgen. Aber auch gerade diese kleinen Ausflüge in die sehr komplizierte Wissenschaft, sehr komplexe Wissenschaft, da sich Visualisierung auszudenken, das werde ich auch weiterhin machen. Und vielleicht mache ich das auch wieder mit Eiern und mit Graphitpulver. Da habe ich kein Problem mit.
Ich finde es noch eine ganz spannende Sache, weil, also das ist natürlich noch ein nischiges, oder es erscheint mir erstmal als noch ein nischiges Thema aktuell. Aber es bietet ja diesen Möglichkeitsraum, den du angesprochen hast, auch auf einer individuellen Ebene sich irgendwie Gedanken drüber zu machen. Jetzt nicht in der Ahnenforschung per se, aber Bilder von Menschen, denen man vielleicht mal nahe stand, aber die früh von uns gegangen sind, als Beispiel früh von uns gegangen sind. Meinst du, das wird irgendwann noch so skaliert, dass es in der Breite auch wirklich so angekommen ist, dass da viele mitarbeiten können oder dass der Zugang leichter wird?
Ja, also es macht ja was mit einem. Und das ist eine sehr, sehr persönliche Sache, ob man jetzt Menschen, die gestorben sind, ob man da jetzt neue Bilder generiert. Ich habe das auch überlegt, ob ich das machen soll, also jetzt in meinen privaten. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich halte mich praktisch an den alten Fotos fest, die man da noch hat. Aber es gibt zum Beispiel auch, kann man auch umsonst machen, MyHeritage heißt es. Das ist so ein, da kann man auf seine Herkunft irgendwie so Gene da hinschicken. Aber die haben auch ein kleines Tool, da kann man ein Bild reinsetzen und das bewegt sich dann. Damit habe ich zum Beispiel auch Rosalind Franklin ganz leicht animiert, dass es ein Video ist, dass sie auf einmal lächelt. Man muss immer gucken, was man machen möchte. Und wenn es jemandem hilft, darüber einen Zugang zu finden oder auch in der Psychologie mal ein Bild von seinem idealen Elternteil zu generieren, alles, was hilft, ist doch gut. Und ich denke, das wird natürlich auch nochmal erschlossen werden. Genau dieses Gebiet, dass man individuell sich seine eigenen Bilder machen kann.
Sehr schön. Gut, den Missbrauch hatten wir angesprochen. Da wollen wir jetzt auch gar nicht viel, viel länger drauf eingehen.
Ja, den gibt es. Also so, das möchte ich auch ganz klar sagen, natürlich. Man kann auch diese ganze Ausstellung sehr kontrovers sehen, dass wir hier Bilder in die Welt setzen, die es halt nicht gibt. Aber ich halte dagegen, ich habe es jetzt einfach gemacht und die Bilder sind da und wir haben einen Diskurs gestartet und wir haben Menschen zusammengebracht, die diese Frauen ausgegraben haben. Und wie gesagt, die Bilder sind gar nicht so wichtig, sondern dieser ganze Prozess, dass man sich mal generell darüber Gedanken macht, dass man sie diese Frauen würdigt, dass diese Bilder da hängen.
Das ist vielleicht auch noch ein Satz, den ich zu gestern sagen kann, als wir die Ausstellung noch nicht eröffnet hatten, aber schon mal durchgegangen sind mit einigen Gästen hier in der Stiftung. Und dass es dir auch relativ früh ein Anliegen war, zu sagen, das soll auch kontrovers diskutiert werden. Definitiv. Also das ist nichts, was einfach dasteht und was dann für alle so hinzunehmen ist, sondern bitte gebt mir die Kontroverse, ihr seid dazu eingeladen.
Ja, aber wir haben was gemacht und das finde ich auch den Punkt, einfach mal machen und dann gucken, was, also ich will das jetzt nicht blind sagen, es ist ja nichts Böses, was wir hier gemacht haben. Und wir kommunizieren ja auch ganz klar, dass es halt nicht echt ist. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, oh, es sind jetzt hier Bilder aufgetaucht von den Frauen und die als echt verkauft, das ist ja dann nochmal was anderes. Aber dadurch, dass wir es halt ganz transparent machen, habe ich da auch ein sehr gutes Gewissen.
Genau, und davon überzeugen, wie kontrovers das alles ist, kann man sich momentan noch und eben, wie gesagt, bis Ende Juni bei uns in der Schader-Stiftung in Darmstadt, so lange wird die Ausstellung zu sehen sein und auch im Anschluss wird es die Möglichkeit geben, die Bilder zu sehen, nämlich in diesem Internet und freuen uns total darauf, da möglichst viel Diskurs anzustoßen, denn ja, wie du schon sagst, dafür ist diese Ausstellung da und das ist ja auch unser Kernanliegen.
Wenn ich noch kurz einen kleinen Hinweis geben darf, in der Ausstellung gibt es auch eine kleine Umfrage und ich würde mich sehr über viel Rücklauf freuen, weil diese in dieses Forschungsprojekt des Kiel SCN mit einfließen, welche Methoden es gibt, Frauen in der Wissenschaft visuell sichtbar zu machen.
Dann sind wir fast am Ende unserer Aufnahme mit dir, wollen aber natürlich nochmal auf die persönliche Ebene zurückspringen, wobei wir viel Persönliches besprochen haben, so sollte es gar nicht klingen. Fragen am Ende nochmal den emotionalen Zustand unserer Gäste ab.
ja. Wir haben 2 Stunden ungefähr bis zur Ausstellung zur Eröffnung.
Als persönliche Therapiesitzung auch ganz gern. Was macht dir momentan am meisten Angst?
Nicht genug Zeit für alles zu haben.
Oh, das ganz große Thema, okay.
Oder auch das ganz akute Thema, ja, auf welcher Ebene oder auf allen Ebenen?
Ja, der Tag halt nur 24 Stunden, man will einfach so viel machen und man hat so das Gefühl, dass man gar nicht so alles schafft, aber
fühlst du dich manchmal getrieben?
Ja, ich fühle mich sehr getrieben, okay. Aber eigentlich im positiven Sinne, aber manchmal ist man auch hart an der Kante.
Hast du einen guten Tipp dagegen? Also was machst du, wenn du dich so getrieben fühlst? Hast du ein Antidot?
Laufen gehen und Star Trek gucken.
Halleluja. Weiß ich nicht, ob ich das ausprobieren kann. Was macht dich denn wütend?
Was macht mich wütend? Als ich zweimal den Satz gehört habe, dann sollen sie sich doch ausziehen, dann werden sie doch sichtbar.
Wow. Die Frauen.
Aber ansonsten bin ich eigentlich, ich mache dann was Positives drauf. Ich habe schon ein Konzept entwickelt, um dem entgegenzuwirken. Aber so richtig wütend kriegt man mich, glaube ich, nicht so schnell.
um mit dem Positiven zu enden, und wir haben vieles davon schon gehört, aber gibt's was dich aktuell richtig froh macht?
Der Frühling macht mich total froh und auch wenn das vielleicht blöd ist, meine neue Kamera, ich habe eine neue Kamera und dann doch wieder ein bisschen zu Fotografie zu erleben mit dieser wunderbaren Kamera und den schönen Farben, die macht. Das sind manchmal auch die kleinen Dinge.
Ja, total. Und ich bin immer glücklich, wenn unsere Gäste das auf einer individuellen und vielleicht auf einer kleineren Ebene immer mal beantworten, anstatt bei Angst die drohende atomare Bedrohung oder, also das kann einem natürlich Angst machen, ich verstehe das auch, aber das ist sehr erfrischend, da auch mal über die Kamera zu sprechen und nicht über den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der vielleicht in der neuesten Umfrage wieder um 2 Prozentpunkte gewachsen ist und deswegen ist man da sehr glücklich.
Das Frauenbild in den USA macht mir gerade ganz schön Angst, was da passiert.
Oh, ich musste vorhin dran denken, als du das gesagt hast, mit den Ausschnitten und mit den Posen, in denen Männer dargestellt werden und Frauen dann vielleicht nicht, und da gab es ja in der vergangenen Woche, also wir nehmen, ich glaube, das ist auch sehr öffentlich, wie Frühlingsanfang, Ende März hier auf, bei der State of the Union Antwort von republikanischer Seite, gab es eine Senatorin, die das aus der Küche aufgenommen hat. Ja, genau. Ja, das Bild hast du vor dir, ne?
Ja, also, ich hab ein Bild gesehen und wusste so, ja. Oh Mann.
Ja, oh Mann.
Und es gibt ja diese großartige Serie, oder was ich total faszinierend finde, A Handmaid's Tale, also der Report der Markt von der Atwood. Und die ist so großartig, diese Schriftstellerin. Man hat ja früher gedacht, ja, ist ein bisschen übertrieben, ne? Nein, es ist überhaupt nicht übertrieben. Und jetzt in den Kongressen, wenn da die Demonstrantinnen einfach diese Kutte sich anziehen, was das für ein Bild ist. Das finde ich so großartig. Also so, das ist ja auch das richtige Medium irgendwie, um das auch nochmal seinen Protest zu zeigen. Aber das macht mir richtig Angst. Aber auch jetzt nochmal als Tipp, eine großartige Serie. Aber nicht vorm Einschlafen. Dann lieber Star Trek.
Jetzt haben wir ja doch nochmal die größeren Ängste aufgemacht. Stella.
Ja. Ich habe die Ehre, das Outro sozusagen zu gestalten. Vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier zu bereichern in dieser guten Stunde in sehr guter Gesellschaft. Und weiteres von uns, über uns, Neues aus der Schaderstiftung gibt es natürlich auf all unseren Kanälen, bei Instagram, bei LinkedIn, auf unserer Website, hier im Podcast. Habe ich was vergessen?
Nö.
Super.
Genau. Danke, Stella, dass du da warst, dass wir das zusammen machen durften. Und
danke, Dennis.
Danke, Gesine.
Ganz herzlichen Dank auch für die Unterstützung.
Und ihr alle HörerInnen da draußen, bis bald. Und wir freuen uns, wenn wir euch zur nächsten Folge wieder als HörerInnen begrüßen dürfen.
Tschüss.
Tschüss.